Moin zu Lebenslange 1, dem Werder-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ich knall hier schon fast aus dem Bild vor lauter Aufregung. Scoop, die Saison ist gestartet, auch für Werder Bremen noch nicht ganz, aber im Endeffekt war ja gestern, heute ist Samstagvormittag, der Auftakt vom DFB-Pokal. Und jetzt müssen wir natürlich alles wegwischen: Vorbereitung, Diskussion, Transfers, alles Mögliche. Es geht wieder darum, dass das Runde ins Eckige muss. Scoop, wie sieht denn die Vorbereitung für dich jetzt schon gedanklich für Montag Abend aus?
Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also wie gesagt, wichtig ist auf dem Platz, ne? Ist nicht, das Drumherum ist alles Kokolores, wie unser Erfolgstrainer Otto Rehagel, der Europameisterschaftstrainer, damals gesagt hat. Ja, die Spannung steigt auf jeden Fall, ne? Aber Sepp, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, du hast gesagt, wir haben Samstagmorgen, gestern Abend, die ersten drei DFB-Pokalspiele. Die Erstligisten haben sich alle richtig schwer getan, gegen Viertligisten sogar. Und nicht in 90 Minuten geschafft, alle in die Verlängerung gegangen, Hoffenheim sogar nur ins Elfmeterschie im Elfmeterschießen geschafft. Und da musste ich gestern den ganzen Tag so denken, oh, das passiert Werder bestimmt auch. Also ich habe richtig Respekt davor, weil erste Runde, wie oft ist Werder schon in der ersten Runde ausgeschieden? Natürlich Freude, total Freude, wieder ein Pflichtspiel von Werder Bremen zu sehen. Aber je näher Montag 18 Uhr kommt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine große Anspannung, weil ich echt wieder riesen Respekt davor habe, dass wir in der ersten Runde ausscheiden. Wie sieht es denn bei dir aus?
Alles gut. Bei mir ist alles gut. Ich sehe jetzt, die anderen sind schwach drauf und ich glaube, dass Werder, wir kommen ja nachher noch zu den Tipps, Werder diesmal das gut macht, dass wir klar gewinnen. Das ist jetzt mal mein Wunsch und ja, warten wir es mal ab. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen was durchgehen. Ich glaube, du hast sogar wieder einen Zettel heute vorbereitet. Aber
Natürlich.
lass uns vielleicht noch zwei, drei andere Themen am Anfang machen. Jetzt ist er auch nochmal wirklich rausgekommen. Man hat es schon so ein bisschen gehört. Wir kriegen noch ein bisschen Nachschlag von Füllkrug. Also, das heißt, in dem Vertrag war ja nochmal so eine Klausel eingearbeitet. Kriegen wir 800.000 Euro wohl. Das ist natürlich nicht schlecht. Wo wir gerade bei Transfers sind. Weiterhin haben wir unsere vermeintlichen Kaderleichen ja auf dem Spielfeld, wo ich mich ja letztes Mal schon darüber beschwert habe, dass wir da wenig hinkriegen. Ich glaube, Nankishi ist auch immer noch bei uns. Der soll vielleicht nach Elversberg gehen. Das ist, glaube ich, meines Erachtens gerade eben immer noch nicht durch, das Thema. Muss man also auch noch abwarten. Und Zetterer hatte sich ja nochmal geäußert diese Woche, dass natürlich da kein Interesse an einem Wechsel besteht. Thema Duxch und Saudi-Arabien oder Hoffenheim ist auch alles weit weg. Also ich bleibe dabei, dass sich bei Werder fast gar nichts tut. Und deswegen will ich jetzt auch, wenn wir den Fokus auf das Spiel natürlich gleich legen, nochmal ganz kurz mit dir reden. Es gab ja auch einen schönen Deich-Talk mit Highlights, den man sich angucken konnte. Und da hat er zumindest die Deichstube, die ich ja mal als kritisch empfinde, weil die halt so, ja, einfach sehr seicht und locker und nie ein hartes Wort gegen Werder erheben. Er hat selbst gesagt, naja, wenn der Trainer die Note 3 gibt, dann ist es ja eher schon eine 4. Die Vorbereitung und ja, ich glaube schon, dass es da einiges gibt. Und ich bin mir jetzt bei der Mannschaft nicht ganz so bewusst, ob die den Schalter richtig umlegen können. Das ist, glaube ich, das heißeste Thema so für mich. Danklich, weil die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf. Zwei, drei Positionen werden wir nachher drüber sprechen. Da ist wenig, glaube ich, Druck im Kader. Also, das heißt, die, die hinten dran stehen, sind die gleichen wie letzte Saison, ne? Beziehungsweise da ist jetzt nicht wirklich viel dazugekommen und da muss man einfach abwarten.
Ja, nochmal zu den Highlights des Deichstuben-Talks, habe ich mir natürlich auch angeguckt, fand ich sehr interessant. Eigentlich mal eine Veranstaltung, selbst wo wir hin müssen, weil da sind ja keine 1.000 oder 5.000 Zuschauer oder Zuhörer, sage ich jetzt mal so. Ich habe gelesen, da passen immer nur 150 rein. Also das wäre eigentlich mal ein Ding, wo wir hin müssen, weil ja auch die Zuschauer dann anschließend kritische Fragen stellen können. Und apropos kritische Fragen, du hast ja dann die Highlights auch gesehen. Zum Schluss wurde ja Ole Werner auch mit der Frage konfrontiert, warum so wenig Nachwuchsspieler bei ihm keine Chance haben oder keine Chance kriegen. Hast du das auch mitbekommen? Auf jeden Fall. Und dann hat er wieder eine Statistik dagegen gelegt, wo ich gesagt habe, hä, das kann ich mir doch überhaupt gar nicht vorstellen. Ne? Sepp, hilf mir bitte auf die Sprünge. Er hat gesagt, bei Werder Bremen ist der Verein, wo die meisten Nachwuchsspieler in den letzten Jahren Einsatzminuten bekommen haben. Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, ich glaube nicht auf die letzten Jahre bezogen. Ich glaube, es war dann auf die letzte Saison bezogen.
Ja, und
Genau.
da frage
Und
ich,
zwar,
Entschuldigung,
na,
da
ich
frage
glaube
ich mich.
sogar, na, ich glaube, er hat sich was rausgepickt, wo es sozusagen von Startminuten losging. Also die quasi in der Startelf standen. Aber ich weiß ja nicht, wie das runtergebrochen ist. Was sind Nachwuchsspieler? Sind die ab 20, ne? U20? Sind die U23? Was auch immer. Aber auf jeden Fall hat er zumindest mal eine Statistik rausgeholt, die für ihn positiv war, sagen wir es mal so.
Da kann ich ja nur sagen, jede Statistik ist so gut, wie ich sie fälschen kann, weil jeder Fan, deshalb wird ja auch die Frage gestellt, und das sagt er, egal mit wem du redest, die richtig das Werder-Blut in den Adern haben, darf ja jeder. Als Jungspieler muss er gar nicht nach Werder Bremen gehen, weil Ole Werner setzt sich sowieso nicht ein. Und dann, dass er dann auf einmal, deshalb, darauf war er natürlich vorbereitet. Das hast du gesehen, sonst hat er diese Statistik nicht rausgehauen. Deshalb, das sage ich jetzt mal so fragwürdig, aber sonst fand ich einen sehr lockeren Auftritt von ihm. Ich finde ihn als Mensch auch total sympathisch, muss ich sagen, wie er auch reagiert hat. Ich fand den Satz überragend, wie er sagte, ja, dass er irgendwie Fußballtrainer geworden ist. Zum anderen hat das nicht gereicht, weil er zu schlecht in der Schule aufgepasst hat. Finde ich super Kommentar, ne? Total authentischer Kommentar. Also wie gesagt, ich finde ihn als Mensch wirklich richtig, richtig toll. Und ich vergleiche ihn wieder, wie ich schon mal gesagt habe, Thomas Schaaf, weil er so einen trockenen Humor hat, so ein Norddeutscher. Ihn haben Sie auch angesprochen, Sepp, ganz kurz, der ist schon 990 Tage bei uns im Amt, ne? Der hat in 10 Tagen oder jetzt in 8 Tagen, glaube ich, 1000 Tage schon bei Werder. Hätte ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der schon so lange da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann wurde er ja auch damit konfrontiert mit Thomas Schaaf und Otto Rehagel, dass er da noch über 1000 Tage da hätte, hat aber auch total realistisch gesagt, das kann er sich nicht vorstellen, weil die Zeiten aktuell total schnelllebiger sind und dass das ruckzuck vorbei sein kann. Also auch wieder eine sehr authentische Antwort von ihm. Aber wie gesagt, ich finde ihn als Mensch total sympathisch. Und Sepp, jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Ein guter Trainer ist nur der, der auch Erfolge hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Deshalb, man wird es erleben.
Ich fand es auch, dass er jetzt zumindest auch, wenn man den jetzt sieht über die Zeit, aber das ist, sollte ja auch irgendwie so sein, dass die sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Jetzt hier bei dem Talk definitiv auch richtig cool, locker, wie du schon gesagt hast, kam super entspannt rüber. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren war das noch ein bisschen anders, aber man ist ja auch dann viel stärker im Rampenlicht. Dann verändert man sich das auch. Ich denke mal, auch unser Video jetzt wahrscheinlich ist etwas besser als das erste Video, was wir damals hatten. Ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt vor über 3 Jahren. Und ja, also das auf jeden Fall. Ich bin echt natürlich, ich habe gesagt, ich bin ganz positiv gestimmt. Glaube, dass man halt Cottbus jetzt auch mal schlagen kann, auch mal durchaus deutlich. Ich bin mir aber trotzdem halt nicht so im Reinen damit, wie so bei Werder es so insgesamt weitergeht, weil ich habe immer noch die Vermutung, dass wir viele Baustellen nicht geklärt haben. Das heißt einmal diese Spieler, die eh keine Rolle spielen. Aber natürlich auch in anderen Themen, wie jetzt Geschwindigkeitsbereiche, haben wir durch jetzt Austausch, durch neue Transfers und ein bisschen durch Mischung der Mannschaft, haben wir uns auch nicht verbessert. Und dadurch, dass halt die Vorbereitung jetzt auch nicht gezeigt hat, dass die Eingespieltheit irgendwie großartig besser geworden ist, ist das so eine ganz komische Mixtur dieses Jahr. Also ich glaube, man könnte manchmal als Fan besser damit leben, wenn 10 Spieler gegangen wären und 10 neue gekommen sind, weil man dann ja selber auch irgendwie nicht so genau weiß, ne, wer ist jetzt gut, wer ist schlecht, wie läuft so. Hast aber immer das Gefühl, naja gut, bei so viel Wechsel, dass die Mannschaft nicht direkt funktioniert, ist ja klar, die brauchen halt vielleicht 2, 3 Wochen. Aber irgendwie finde ich jetzt, dass man da fast mit der gleichen Startelf spielt wie vielleicht den letzten Spieltag so ungefähr. Und dafür müsste dann auf jeden Fall was kommen jetzt am Montag. Also bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
Bin ich bei dir, aber ich muss nochmal, was mir ganz wichtig war, was ich mit dir in diesem Talk unbedingt besprechen wollte, ist die Sache, was der Trainer, ich komme nochmal darauf zurück, was Ole Werner bei dem Deich-Talk erzählt hat, was die Trainer in der Halbzeitpause machen. Das fand ich schon mega interessant und da hättest du das gedacht, er hat ja erzählt, dass er nicht in die Spielerkabine geht, sonst er hat erst eine Trainerkabine, ne? Die Trainerkabine beim Heimspiel ist wohl direkt neben der Spielerkabine, aber bei Auswärtsspielen sieht es wohl anders aus, ist die Entfernung viel weiter, dass er sich da erst mit seinem Trainerstab berät, sich da 2, 3 Szenen anguckt und dann erst die Mannschaft runterkommen lässt, weil er weiß gar nicht, was am Anfang los ist. Wenn er dann in die Kabine wiederkommt, sage ich jetzt mal so, wieder eintritt in die Kabine, ist die Mannschaft meistens schon ruhig, hat er gesagt, da muss er gar nicht den Oberlehrer spielen, sage ich jetzt mal so. Das fand ich schon mega interessant, Sepp. Dann im Endeffekt, wir haben 15 Minuten Pause, ne? Ich sage jetzt mal, die Mannschaft verlässt den Platz, geht 1 Minute, 1,5 Minuten in die Kabine. So, dann geht der Trainer erst mit seinen Videoanalysten da in den Raum, gucken sich Szenen an und so weiter. Was meinst du denn im Endeffekt, Nettozeit, die der Trainer dann in der Kabine mit der Mannschaft hat? Das sind doch maximal 3, 4 Minuten, oder habe ich das falsch verstanden? Wie siehst du das? Das fand ich mega interessant, wie er das erzählt hat. Dann hat er 3, 4 Minuten Ansprache und dann geht er wieder raus. Reicht das? Ist das zu wenig? Ich dachte nur, hä? So kurz ist das nur? Wie war da dein Eindruck? Ich fand das mega interessant, wie er das erzählt hat.
Ja, bin ich Komplett bei dir. Also ich fand es auch interessant, dass der das so gesagt hat. Vor allen Dingen bei den Heimspielen auswärts ist es ja anscheinend meistens kombiniert. Also dass er oft einen kleinen Trainerraum, wie so einen Schiri-Raum meines Erachtens in den Gästekabinen daneben. Ich hätte das ehrlicherweise auch nicht gedacht. Muss aber auch sagen, in den letzten Jahren habe ich mich natürlich auch nur mit Werder beschäftigt und jetzt nicht mit anderen Vereinen, wie es halt vielleicht vor 10 Jahren oder so noch der Fall war, wo ich insgesamt mehr Fußball geguckt habe. Ich kann es ja nur selber sagen, du bist natürlich da ohne Analyst unterwegs, aber ich finde es schon sehr komisch, weil man kennt es ja auch eigentlich, ja klar, es ist Unruhe in der Mannschaft, gerade da, dass sie erstmal so 2 Minuten durchatmen müssen. Aber du hast ja als Trainer ja oft eigentlich Spielsituationen eh noch im Kopf, finde ich, wenn du an der Außenlinie bist, also ohne Videoanalyse. Aber es scheint ja so zu sagen, dass er sich da nochmal updatet. Dann werden so 2, 3 Szenen, wie du gesagt hast, vorbereitet, die angesprochen werden. Und ich will das ganze Thema noch mal ein bisschen verlängern, um auch deine Frage noch mal zu beantworten. Interessant fand ich danach auch noch den Satz. Und dann sagt er, okay, dann überlegt man, ob man taktisch was ändert, gegebenenfalls. Und hat er eigentlich im Nebensatz auch gesagt, und das erstmal vielleicht sozusagen so startet, ohne personelle Veränderungen zu machen. Und ist dann auf die 60. Minute gegangen und hat gesagt, so ab der 60. Minute ist ja auch immer je nachdem, nach Position und so weiter, halt auch so ein Punkt, wo die Kraft ein bisschen weniger wird. Und also für mich hörte sich das so an, dass er vielleicht eher erstmal probiert, auf der taktischen Ebene in der Halbzeit was anders darzustellen und dann erst dein Wechselfenster ab der 60. Minute aufmacht. Und gefühlt ist das ja auch so, dass der halt spät wechselt, selten in der Halbzeitpause zum Beispiel, ne? Ich glaube, statistisch hatte der das aber auch schon mal erwähnt, dass das nicht ganz so stimmt. Aber sozusagen als Fan denkst du dir mal, okay, der spielt so scheiße, warum kommt er jetzt wieder aufs Feld? Muss man ja ehrlich sagen. Also das ist sehr interessant und ich weiß ja nicht, wie es die anderen machen. Meines Erachtens wundert es mich schon, weil ich glaube, eigentlich solltest du als Trainer längere Zeit in der Kabine sein und da 7, 8 Minuten da dir die Videos anzugucken. Aber ich meine, das könnte ja während des Spiels schon sich vorbereiten und zurückspulen und so weiter. Also das wundert mich jetzt schon. Weiß ich jetzt nicht, ob du auf eine Szene eingehst, die in der 44. Minute ist. Es geht ja oft um so grundsätzliche Sachen. Ich meine, er wird nicht viele Szenen ansprechen, das ist ja klar, machst du ja als Trainer sowieso nicht. Weil du kannst ja nicht die 45 Minuten durchgehen, sondern ein paar Grundthemen. Aber warum er da nochmal die Hälfte der Zeit gefühlt dann in der Videoanalysekabine verbringt, ist für mich jedenfalls verwunderlich. Ich glaube es auch. Also, wenn man es jetzt wieder negativ auslegt, so mache ich das jetzt mal, passt es halt dazu, dass wir auch öfters mal so eine Schläfrigkeit nach der Halbzeit hatten. Ich glaube, vorletzte Saison war das, dass da irgendwie so ein bisschen so das Feuer fehlt und das ist halt sehr analytisch, also wird da, glaube ich, nie eine große Emotionsrede halten da, ne?
Genau, also wie gesagt, nochmal, ich bin ja gut erzogen, ich wollte nicht ins Wort fallen bei der Monolog. Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Wie oft ist Werner so schläfrig aus der Pause gekommen? Genau diesen gleichen Gedanken hatte ich auch wieder. Wir haben es nicht abgesprochen. Aber genau dann, wie oft kam Werner aus der Pause und hat gesagt, ey, was ist denn jetzt da los? Ey, musst du den nochmal wachrütteln? Und wenn ich doch nur 2, 3 Minuten bei der Mannschaft bin und dir erzähle, du bist da falsch gelaufen, du bist da falsch gelaufen, der Laufweg, die Räume waren nicht besetzt, ja, was soll dann großartig passieren? Also deshalb, diesen Gedanken hatte ich auch sofort. Und was natürlich auch mega interessant ist, und dann sage ich auch immer, ja, du hast sowieso, wie hat er sich ausgedrückt? Ein Spieler hört dich vielleicht nur auf 10 Meter Entfernung und sonst hört er dich gar nicht. Und dann total überspitzt jetzt. Aus welchem Grund steht denn dann ein Trainer da? Du siehst jetzt immer mehr, dass die mit Zetteln arbeiten und so weiter. Und der Bargfrede hat es ja bestätigt. Der Bargfrede hat es live bestätigt. Du denkst dann, was will der Alte denn da von dir? Also, das war sein Zitat auf jeden Fall. Und dann guckt er blöd und dann nickst du einfach nur und spielst dein Spiel weiter. Und da ist jetzt auch. Verstehe mich nicht falsch, aber sie haben auch wieder total überspitzt. Aber warum steht denn da ein Trainer an der Seitenlinie? Aus welchem Grund? Wenn er den sowieso nicht verstehst. 10 Meter kommt er weit und sonst gar nicht. Und Bargfrede, da muss ich mich jetzt wiederholen, und Bargfrede hat zugegeben. Bargfrede sagt, ja, manchmal fragst du dich, was will der Alte denn überhaupt?
Ja, aber dann, guck mal, wenn man das jetzt nimmt, und das ist ja auch so, es ist jetzt ja keine ganz neue Erkenntnis, dass man das da schlecht versteht, ist ja auch klar, Stadion, 80.000. Umso mehr, finde ich, müsstest du doch eigentlich in der Kabine sein, um vielleicht mit dem einen oder anderen auch nochmal das durchzugehen. Jetzt kannst du keinen Einzel, also wie gesagt, wenn du selber trainierst, du weißt es ja selber, war ich ja auch, du kannst natürlich ja kein Einzelgespräch tun, aber ich finde, also es ist jetzt meine Trainererfahrung auch, dass du ja je nachdem, welche Spielertypen du hast, ist es für mich auch nochmal wichtig, neben dem Großgefüge auch nochmal manchmal den einzelnen Personen so ein, zwei Sätze nochmal mitzugeben, ja. in den 15 Minuten. Das geht schon. Wie gesagt, man kann jetzt nicht alle 11 immer da besprechen, aber wenn beim Torwart beispielsweise, wenn da erstmal alles okay war, keine großen Änderungen da sind, dann kannst du das ja auch taktischerweise machen, mach mehr Abwürfe nach links oder so, keine Ahnung. Da brauchst du jetzt kein Einzelgespräch zu tun, aber du weißt ja immer, manche, die müssen vielleicht nochmal ein bisschen extra motiviert werden. Und das wundert mich dann schon. Kann natürlich sein, dass jetzt auch die einzelnen Co-Trainer da durchgehen, was ansprechen. Das sind ja mittlerweile riesige Teams. Wie gesagt, in dieser Kombination ist das halt so. Und dann müssen ja normalerweise auch die Spieler eigentlich verstehen mit den Handzeichen, was das bedeutet. Ja? Entweder das Zettel oder die müssen es halt einfach verstehen, weil das Problem ist ansonsten schon so, der an der Seite läuft, der kriegt eine Info, muss die eigentlich schon zum Kapitän oder wem so auch immer weitergeben. Und dann müssen die umstellen. Dann sieht man halt die Problematiken, die es gibt. Aber also, trotz allem unterhalten wir uns über Themen, wo ich sage, das sind ja Fußballprofis, die machen die ganze Zeit das, ja. Und ich sage mal, wenn der Trainer dem Kapitän mal irgendwie Augenkontakt hat und zwar mit den Fingerschnips, muss der wissen, dass man das System umstellt für mich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, also beschäftigt sich die ganze Zeit damit, dass jetzt hier in der Kreisliga, wo du zweimal trainierst oder so und alle das nur als Hobby machen, dadurch jetzt keine taktische Umstellung kommt, weil du keine Varianten hast. Ist ja klar, aber man kann es natürlich auch besser reinrufen. Aber trotz allem, das ist halt so. Ja, also deswegen ein bisschen verwunderlich. Schreibt gerne, das ist ein spannendes Thema, wie ich finde, dazu, ob ihr auch noch andere Informationen von anderen Vereinen habt, wie die das machen. Wie gesagt, man kriegt es ja nicht ganz mit. Kann auch gut sein, dass halt viel über die Co-Trainer mittlerweile läuft, die ja auch viel übernehmen, generell auch beim Aufbau des ganzen Trainingsparcours. Oft ist ja der Trainer nur noch außen vor und guckt sich jetzt einmal übergeordnet das an. Also es sind halt alles interessante Punkte.
Ja, deshalb, wir reden jetzt schon sehr lange darüber, weil es halt total interessant war. Und ich hoffe natürlich, dass es die User auch interessant fanden, auf jeden Fall. Deshalb, Sepp, ich bin jetzt mal einfach spontan und sage, genau, ich hole mal den Zettel raus, denke ich mal. Wir reden jetzt über Montag, 18 Uhr, DFB-Pokal, erste Runde. Okay, unser Gegner ist Energie Cottbus. Gegründet wurde der Verein am 31.01.1966. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Mitglieder sind wir klar besser diesmal, Sepp auf jeden Fall. Stand Juni 2024 hat Energie Cottbus 4.218 Mitglieder. Also hat Werder faktisch 46.000 mehr und damit kann man ja leben. Ne? Stadion der Freundschaft wird das Spiel am Montag stattfinden. 22.000 Zuschauer passen da rein. Ich denke, dass es ausverkauft sein wird, gehe ich ganz stark von aus. Erfolge von Energie Cottbus: Aufstieg in die Bundesliga 2000 und 2006, Aufstieg in die zweite Liga 1997, Aufstieg in die dritte Liga 2018 und 2024 und sie stand einmal im DFB-Pokalfinale 1997, in dem sie dann gegen den VfB Stuttgart verloren haben mit Trainer Joachim Löw und dem magischen Dreieck Krasimir Balakow, Freddy Bobic und Giovanni Elber. So, aktueller Trainer bei Energie Cottbus ist Klaus-Dieter Wollitz, 59 Jahre alt. Also bei Spieler hat er mehrere Stationen in der Bundesliga gehabt, und zwar Schalke, Leverkusen, Osnabrück, Hertha BSC Berlin, Wolfsburg, Kaiserslautern, Uerdingen und Köln. Also war schon als Spieler ein richtiger Wandervogel. Und das hat in seiner Trainertätigkeit auch irgendwie nicht aufgehört. Und zwar hat er seine Trainerkarriere begonnen 2003 bis 2004 bei Uerdingen, 2004 bis 2009 fünf Jahre bei Osnabrück, 2009 bis 2011 das erste Mal bei Cottbus, 2012 bis 2013 das zweite Mal bei Osnabrück, 2013 bis 2014 Viktoria Köln, 2016 bis 2019 das zweite Mal bei Energie Cottbus, 2020 beim 1. FC Magdeburg und seit 2021 wieder bei Energie Cottbus. Also er ist das dritte Mal jetzt in Cottbus Trainer und war sogar schon zweimal in Osnabrück Trainer, was ich ziemlich interessant finde. So, Sepp, ich habe immer eigentlich gedacht, Energie Cottbus in der Bundesliga haben wir uns immer sehr schwer getan. Aber die Statistik sagt doch ein bisschen was anderes. Wir hatten in der Bundesliga 12 Spiele, haben 6 Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt, 4 Spiele verloren, 18-12 Tore. Im DFB-Pokal gab es ein einziges Spiel und das war, Sepp, vor fast genau 2 Jahren. Das war auch montagsabends, finde ich auch sehr bemerkenswert, ne? Dass es vor 2 Jahren montagsabends 18 Uhr war und jetzt wieder montagsabends 18 Uhr ist. Da haben wir 2-1 am 1.8.2022 gewonnen. 0-1 Romano Schmid in der 43. Minute, 0-2 Mitchell Weiser in der 73. Und in der das 1-2 fiel durch Heike in der 79. Bei Cottbus, und dann wurde es nochmal eng, aber wir haben das Ergebnis über die Zeit gerettet, haben 2-1 gewonnen. So, und dann die aktuelle Form kann ich ja leider diesmal nur von Cottbus sprechen, die ja schon 3 Pflichtspiele hatten. Wir haben ja bisher nur Vorbereitungsspiele gehabt. Und Energie Cottbus hat in der 3. Liga bisher alle 3 Pflichtspiele verloren. Zu Hause gegen die 2. von Hannover 3-0. Zu Hause gegen Arminia Bielefeld 1-2. Und in Dynamo Dresden haben sie 4-2 verloren. Also in der Liga, in den Pflichtspielen, hat Cottbus noch kein einziges Spiel gewonnen. Dann hoffen wir natürlich nicht, dass das im DFB-Pokal dann passieren wird, dass das erste Pflichtspiel gewinnt.
Aber ich glaube, das eine Spiel war noch Vorbereitung, was du erwähnt hast. Die müssten bei 2 Spielen sein in der 3. Liga. Mit Hannover. Okay. Hannover 2 würde ja auch nicht passen. Das wäre ja dann Nordstaffel, Regionalliga Nord, und die müssten Regionalliga Nordost spielen. Also das müsste noch Vorbereitung gewesen sein.
Nein. Hannover 2 ist aufgestiegen in die 3. Liga und Cottbus spielt ja auch in der 3. Liga. Hannover okay. Gegen Würzburger Kickers haben die damals das Spiel gewonnen und sind dadurch aufgestiegen in die 3. Liga.
Aber das war noch, also ich gucke gerade mal nach, war aber noch ein Freundschaftsspiel, okay. Das war noch ein Freundschaftsspiel. Aber du hast recht, die spielen trotzdem 3. Liga, ja.
Okay, und dann muss ich mich natürlich für die Statistik entschuldigen, nur weil ich gesehen habe, Hannover 2 ist ja auch merkwürdig, dass man in der Vorbereitung gegen einen Gegner spielt, der in der gleichen Liga spielt, oder?
Ja, hatten wir, glaube ich, letztes Mal im Sommer auch einmal, weißt du noch, irgendwann haben wir auch mal gegen einen eingespielt. Ja, sehr interessant, was du gesagt hast. Du hast ja auch vorgelesen, auch interessant, wie früh damals der DFB-Pokal war. Ne? 1.8., jetzt 19.8., das sind ja schon fast gefühlt 3 Wochen. Also ja. So ein EM-Turnier etc. macht natürlich schon einiges aus. Genau, es war keine WM, die war ja dann im Winter.
Genau, im November. Deshalb sind wir auch eher angefangen, weil ja im November die WM in Katar war.
Genau. Und klingt aber alles für mich gut. Die Torschützen hast du vorgelesen, sind immer noch im Kader. Die könnten sogar auch dann in der Startelf stehen. Also super interessant. Ja, lass uns vielleicht mal durchgehen, die Startelf, wie man es jetzt so sieht. Also Torwartposition ist klar, etc. Dann 3er Abwehrkette. Was würdest du da sagen?
Stark, Friedel, Jung.
Ja, würde ich auch so sehen. Pieper ist, glaube ich, durch die Verletzung jetzt auch keine große Option. Veljkovic würde ich auch dann etwas schwächer sehen als Stark. Genau. Ansonsten außen Agu Weiser.
Bin ich auch bei dir, Sepp. Ja, klingt ja nicht abgesprochen, ja.
Würde ich fast schon sagen, Lean, Stay. Stay müsste jetzt auch wieder im Training sein, also sollte reichen für Montag. War ein bisschen angeschlagen. Und Lean, Stay und Schmid.
Ne? Ja, bin ich auch bei dir. So.
Vorne Marvin Dux, der ja noch da ist und der uns dringend auch eine Runde weiter schießen muss. So, und dann können wir mal diskutieren. Zweite Sturmspitze oder zweiter Offensivspieler.
Optionen wären Kovnatski, Justin, Keketop. Habe ich einen vergessen?
Grull.
Ach ja, Grull. Entschuldigung, Grull habe ich vergessen, genau. Ja, Sepp, du fängst an.
Also ich gehe das mal durch. Kovnatski glaube ich nicht, dass es eine große Option ist, obwohl er vielleicht wieder ein bisschen solider ist, aber sehe ich jetzt eher als Austauschkandidat vom Trainer. Justin ist, glaube ich, wirklich nicht in Form. Den sehe ich als als Einwechselspieler. Der wird, glaube ich, der war auch kein einziges Mal Startelf so richtig hier in der Vorbereitung. Für mich bleiben eigentlich nur zwei Themen. Keke, Top. Also der Top-Spieler und Grüll. Und jetzt, das mache ich eben aus Trainersicht, glaube ich, gibt es halt zwei Themen, die ich jetzt mal so betrachten würde. Deswegen danach kannst du da gerne deine Einschätzung geben. Also ich fange mal mit Keke Top an. Hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, hat natürlich nur zweite Bundesliga gespielt. Da weiß man natürlich noch nicht, ob es sozusagen auch reicht für eine erste Bundesliga von Anfang an, wenn man ein bisschen weiter nach vorne guckt, Richtung Augsburg hin. Hat, glaube ich, ganz positiv überzeugt. Auch ein etwas anderer Spielertyp, den man durchaus gebrauchen kann. Und das sind alles eigentlich Argumente, wenn du jetzt auch auf Top vielleicht am Anfang zählen möchtest der Saison, wäre das durchaus eine Überlegung, ihn jetzt natürlich auch schon gegen Cottbus, gegen Drittligisten zu bringen. Weil er hat vorher auch zweite Liga eher dann gespielt, dritte Liga als Gegner sollte ja sozusagen passen, um halt auch mal zu gucken, wie sieht es da aus und wäre er vielleicht auch eine Empfehlung für die Bundesliga. Also sprich, bei Keke Top würde ich mir als Trainer, glaube ich, eher die Gedanken machen, wie hieven wir ihn nach und nach auf Bundesliga-Niveau? Wäre das zum Beispiel jetzt schon so sozusagen einer der Schritte? Und ansonsten für Grüll spricht, glaube ich, schon, dass die Verantwortlichen da überzeugt sind, dass er das Bundesliga-Niveau drauf hat. Das ist eher das Thema der Vorbereitung. Und da wäre natürlich sozusagen eine verkürzte Vorbereitung, aber um nach und nach die Schritte zu machen, die ihm in der Vorbereitung fehlen, wäre natürlich am Pokalspiel gegen einen Drittligisten ein möglicher Schritt. Also das wären so die Gedanken, die ich als Trainer dazu hätte. Und ich würde mich jetzt selber festlegen auf Keke Top, weil ich den Jungen da mal die Chance geben würde, auch weil man, glaube ich, gegen Cottbus vielleicht jemanden hat, braucht, der noch robust ist. Und würde halt mit dem starten.
Auch wenn ich meinem österreichischen Freund, dem Michi, wehtue, der so den Grill in den höchsten Tönen gelobt hat, was wir dafür einen super Spieler kriegen würden, weil er Rapid Wien-Fan ist, mein österreichischer Freund, sage ich auch ganz klar Keke Top. Und das mache ich eigentlich ganz kurz. Er hat in der Vorbereitung getroffen, er weiß, wo das Tor steht und deshalb spielt Keke Top.
Okay, dann schreibt gerne bei uns jetzt mal die Kommentare rein, wen ihr da seht. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass der uns wieder Lügen straft, der Ole Werner, weil er auch Grüll sehr gelobt hat, auch für seine Trainingsleistungen und so weiter und so fort, auch wenn man jetzt bei dem letzten Testspiel ihn nicht so gesehen hat. Ja, ist interessant, aber guck mal, man sieht ja auch, Thema Transferpolitik nochmal darauf, dass dann jemand, der ein paar Spiele in der zweiten Liga hat, jetzt hier vielleicht der Startelf-Kandidat auch für die nächsten ein, zwei Spiele ist, zeigt ja, dass einfach zu wenig Konkurrenzkampf da ist, ohne jetzt Keke Top und jetzt vielleicht auch die baldige Entwicklung zu sehen. Aber da fehlt mir einfach noch ein bisschen Konkurrenz bei Werder im Kader. Aber ich glaube nicht, dass die Kollegen jetzt im Management da jetzt noch viel hinbekommen, weil das sind dann nachher Schnellschüsse und halte ich jetzt wenig davon, da irgendwelche Spieler in den letzten ein, zwei Tagen noch zu holen. Aber das ist sicherlich eine andere Sache. Kommen wir mal zum Tipp. Ich sage 3-0 für Werder. Klarer Sieg. Sodass wir dann um 20 Uhr schon durch sind mit dem Thema am Montagabend.
Ich sage, wir sind erst um 20.45 Uhr durch und wir gewinnen 2-1 nach Verlängerung.
Okay. Das ist natürlich mal eine Hardcore-Aussage. Also schreibt gerne mal eure Tipps rein, eure Mannschaftsaufstellung, auch die Diskussion. Einmal natürlich, wer vorne spielt. Ich denke, das ist das Interessanteste. Und alles zum Trainer-Thema und eure Trainerexpertise, alle, die Trainer sind. Wie macht ihr das in der Halbzeit? Zückt ihr auch quasi oder guckt ihr euch auch erstmal auf eurem eigenen Handy stundenlang das Videomaterial an und geht dann in die Kabine? Oder wie läuft das da bei euch ab? Gerne auch nochmal reinschreiben. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Mini-Vorausschmeißer, weil ich das interessant finde. Es ist wohl auf dem Flohmarkt in der Nähe von Bremen ein blaues Trikot noch aufgetaucht mit Norder. Trikotsponsoring von Werder, das war aus den 70ern, also auch legendär, wer einen zu Hause hat, oder das wollte ich dich eigentlich jetzt nochmal zum Abschluss fragen, Scoop, eigentlich auch, weil das jetzt schon so ein Kult-Trikot ist, wäre es auch eine coole Aktion, wenn man so ein ähnliches Revival-Trikot einfach mal macht mit einem Sponsor und dann als drittes oder viertes oder Spezialtrikot einfach mal so ein blaues raushaut, wo dann vielleicht nur der Sponsor drauf ist oder nur das Werder-Logo, wäre doch mal eine coole Maßnahme. Ich glaube, sowas würde auch reißenden Absatz finden, weil es natürlich dieses alte Retro-Trikot da nochmal so ein bisschen verbindet. Und ihr wisst das ja, solche Geschichten nach langer Zeit würden halt wahnsinnig viele Leute cool finden. Genauso wie damals das rot-weiß gestreifte vielleicht auch mit Bremer Schlüssel. War natürlich auch interessant. Also da gibt es noch einiges für die Werbeabteilung, was Merchandising angeht. Damit will ich euch entlassen. Jetzt guck mal noch einen Rausschmeißer und genau, genießt das 3-0 von Werder am Montagabend. Macht's gut.
Ja, um deine Frage zu beantworten mit den Retro-Trikots, finde ich überragend. Aber, jetzt kommt sofort das große Aber, dafür bin ich zu sehr Werder-Fan. Bitte nicht in Blau, das erinnert mich zu sehr an unseren Konkurrenten aus dem Norden. Ich möchte es nicht in Blau haben, wie du gerade sagst, in Rot. Oder wie wir es auch mal dieses... sag mal schnell, diese schwarzen Trikots finde ich immer total geil, die wir damals auch hatten und so weiter und so fort. Also deshalb, blau möchte ich nicht. Und ich möchte nochmal, eine Lanze für unseren Podcast brechen, wie wir immer authentisch sind. Selbst wie gerade die Sache war mit der Sache, dass ich gesagt habe, dass wir dass Cottbus gegen Hannover gespielt hat, dass du das wieder gerade gerückt hast. Und das spricht doch für unseren Podcast auf jeden Fall, damit man genau weiß, die bereiten überhaupt gar nichts vor. Ich bereite meinen Zettel vor, wo aber auch Fehler drin sind. Und deshalb, das macht uns authentisch. Und deshalb hoffe ich, dass die User das auch so mögen, dass man auch nicht immer alles sofort sagt, so und so sieht's aus. Dann kommt das Nachhaken vom Sepp, dann kommt nochmal Nachhaken von mir. Dafür stehen wir, Sepp. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Thank you.
vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.